ARD.
Ein guter Sommer war das vielleicht für den Bundeskanzler persönlich. Er hat so schön Farbe bekommen, dass ihn sogar der amerikanische Präsident kürzlich in Washington darauf angesprochen hat. Kein guter Sommer allerdings war das für die Regierung des Bundeskanzlers. Streit um eine neue Verfassungsrichterin, Streit um Steuererhöhungen, mehr Firmenpleiten und 3 Millionen Arbeitslose. Über die ersten schwarz-roten 120 Tage spreche ich heute mit Bundesinnenminister Alexander Dobrindt und später in der Sendung mit der Fraktionsvorsitzenden der Grünen Katharina Dröge und dem stellvertretenden Chefredakteur der Welt Robin Alexander. Guten Abend Ihnen zu Hause und willkommen hier im Studio. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend, Herr Dobrindt.
Guten Abend, Frau Pirske. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Sie sind viel in den Bergen unterwegs im Sommer, habe ich gehört.
Ja, auch in den Bergen, aber viel, wahrscheinlich weniger, aber auch, ja.
Journalistenkollegen, die mit Ihnen gerade im Juli in den Bergen unterwegs waren, die haben erzählt, wenn man mit dem Dobrindt in den Bergen ist, dann ist das kein Spaziergang. Wann haben Sie so einer Gruppe das letzte Mal "Wir schaffen das" zugerufen und selbst dran geglaubt?
Das ist ein Satz, der jetzt in meinem Sprachgebrauch nicht so häufig vorkommt, aber auch nur deswegen, weil ich mich dann immer an Zeiten erinnere, die auch durchaus schmerzhaft waren. Zumindest habe ich sie als so empfunden. Und deswegen.
Aber am Berg war es noch nicht brenzlig.
Nein, da war es nie brenzlig, aber man lernt am Berg schon was, auch wenn man mit Journalistenkollegen unterwegs ist, ohne da ins Detail zu gehen. Aber der Zusammenhalt muss da groß sein. Und wenn man ein bisschen im Hochgebirge unterwegs ist, das machen wir nicht jedes Mal, aber auch das kommt mal vor.
Um Journalisten zu quälen wahrscheinlich.
Nein, eigentlich um ihnen was zu zeigen. Und dann muss man sich auch aufeinander verlassen können. Und das kommt dann schon manchmal vor. Und ehrlicherweise ist das nicht so schlecht, weil Journalisten und Politiker lernen sich außerhalb des Professionellen manchmal selten kennen. In solchen Situationen lernt man sich dann besser kennen.
Würden Sie mit der SPD auch auf den Berg?
Ja, klar. Oder nicht?
Vielleicht gibt es da die eine oder andere Schwierigkeit, die man ausdiskutieren könnte.
Man lernt, wenn man im Berg unterwegs ist, auch, dass man manche Hürden eleganter überwinden kann, als das vielleicht in den letzten Wochen gelungen ist. Und deswegen kann es ja eine gute Erfahrung sein.
Wir werden ausführlich darüber reden, was gelungen und nicht gut gelungen ist in den vergangenen Wochen. Aber Sie haben es natürlich schon richtig erkannt. Ich habe den Satz angesprochen, wir schaffen das, weil es heute auf den Tag genau 10 Jahre her ist, dass Angela Merkel einen ihrer prägendsten Sätze gesagt hat. Und in dieser Woche haben wir erfahren, ob sie ihn immer noch richtig findet.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Haben Sie Deutschland aber auch überfordert damit?
Das glaube ich nicht. Deutschland ist ein starkes Land. Insgesamt war ich der Überzeugung, dass Deutschland das stemmen kann. Es standen konkrete Menschen an der Grenze und da konnte man nicht einfach sagen, wir versuchen euch wegzudrängen.
2015 waren Sie Verkehrsminister im Kabinett Merkel. Was haben Sie damals gedacht, als sie diesen Satz gesagt hat?
Naja, Angela Merkel hat ihre Sichtweise darauf und die hat sie ja bis heute. Es ist auch okay. Ich hatte damals schon eine andere Sichtweise darauf, habe das auch deutlich gemacht, auch als Kabinettsmitglied deutlich gemacht. Das hat dazu geführt, dass auch manche Kommentatoren geschrieben hatten, man müsste mich jetzt entlassen, weil ich das nicht mittrage. Fand ich eine interessante Interpretation für jemanden, der einfach eine differenziertere Sicht auf das gehabt hat, was da passiert. Und ich glaube, aus der heutigen Sicht kann man sagen, es sind viele Probleme neu entstanden, auch durch das, was wir in den letzten 10 Jahren erlebt haben. Probleme, mit denen ich mich heute auseinandersetze und doch sehr viel Wert darauf lege, dass ich etwas anderes mache als das, was in den letzten 10 Jahren in weiten Teilen, mit Unterbrechungen, darf ich auch sagen, mit Unterbrechungen, also als Seehofer Innenminister war, aber in weiten Teilen das anderes mache, als das die letzten 10 Jahre passiert ist.
Wie hat sich Ihr Verhältnis zu Angela Merkel dadurch verändert? Sie sind seit 2002 im Bundestag. Wir dürfen davon ausgehen, dass Sie Angela Merkel 4-mal zur Bundeskanzlerin gewählt haben. Wie hat sich denn bei den Abstimmungen zwischen 2002 und 2018, 2005 und 2018 Ihr Gefühl zu dem Ja zu Angela Merkel geändert?
Erstmal muss ich jetzt, wenn ich aus der Sicht heute, nicht ständig zurückblicken, sondern mir geht es eher darum, wie gehen wir jetzt mit dem um, was wir haben und wie können wir daraus die politische Situation verbessern.
Sprechen wir gleich drüber.
Optimal. Ja, okay. So, und ich habe mit ihr ein sehr offenes Verhältnis, auch jetzt überhaupt kein negatives, sondern ein sehr offenes Verhältnis, in dem ich auch weiß, sie hat an vielen Stellen in ihren Regierungszeit Großartiges geleistet. Sie hat an einer Stelle, die nicht unwesentlich ist, aus meiner Sicht eine Politik vertreten, die für mich sehr schwer zu vertreten ist und in die ich gerne jetzt einige Korrekturen anlegen würde. Damit muss man zurechtkommen, so oder so. Man ist nicht immer einig in diesen Fragen.
Einige Korrekturen ist gut. Sie machen ja nichts Geringeres als eine Wende der merkelschen Migrationspolitik.
Das ist das Ziel.
So, das wollen Sie zumindest. Würden Sie denn sagen, es gibt eine Grenze von Menschen, die hierher kommen sollen? Angela Merkel hat immer gesagt, es gäbe keine Obergrenze. Wo liegt denn Ihre? Wie viele Menschen dürfen nach Deutschland kommen?
Na schauen Sie, es gibt auf jeden Fall eine Integrationsgrenze in Deutschland. Und wenn es die gibt und wir uns darauf verständigen können, dass es Belastungsgrenzen gibt, dann muss man darauf achten, dass man die möglichst nicht erreicht.
Und wo liegt die denn ungefähr?
Naja, das kann man jetzt, glaube ich, sehr schwer in Zahlen messen. Horst Seehofer hat das mal versucht. Aus der damaligen Sicht war das auch okay.
200.000 im Jahr, hat er gesagt.
Aber heute leben wir natürlich mit einer Problemlage, die sich über 10 Jahre auch aufgestaut hat. Und alles, was wir neu schaffen, kommt da oben drauf. Und deswegen, glaube ich, kann man das heute nur eher beschreiben mit einem, vielleicht mit einer Situation, die korrigiert werden muss. Und ich will die Überforderung Deutschlands beenden. Und das würde ich ungern in einer Zahl fassen.
Aber wir möchten gerne Vorstellungen haben. Dieses Jahr gab es bis Ende Juli 70.011 Asylerstanträge. Muss diese Zahl runter?
Sie ist immer noch zu hoch. Sie ist deutlich niedriger gegenüber dem, was wir im letzten Jahr erlebt haben. Noch mal deutlich niedriger über das, was im vorletzten Jahr der Fall war. Mit all den Maßnahmen, die ergriffen worden sind, jetzt in dieser Wahlperiode, manche auch schon in der Schlussphase der letzten Wahlperiode, die führen dazu, dass wir deutlich sinkende Zahlen haben, 50% unter dem, was vor einem Jahr war, im Juli, voraussichtlich auch im August. Das sind schon wichtige Punkte, aber es kommt auf ungelöste Probleme obendrauf. Und deswegen müssen wir weitere Maßnahmen ergreifen und dafür sorgen, dass übrigens nicht wieder so eine Situation, zumindest nicht so leicht, wieder entsteht.
Welche weiteren Maßnahmen?
Naja, wir haben ja neben dem, dass ich entschieden habe, dass die Zurückweisungen an den Grenzen deutlich ausgebaut werden, auch dafür gesorgt, dass der Familiennachzug für subsidiär Geschützte ausgesetzt wird, dass die Begrenzung als Ziel wieder ins Aufenthaltsrecht reingeschrieben wird und da nicht nur Steuerung von Migration steht, die Turboeinbürgerung abgeschafft wird. Das sind eine Reihe von Maßnahmen und ich arbeite aktuell daran, dass wir auf europäischer Ebene auch Maßnahmen ergreifen, die nicht nur in Deutschland, sondern in Europa dafür sorgen, dass die Magnetwirkung, die wir auslösen, geringer wird.
Das heißt, wie lange gehen die Grenzkontrollen an deutschen Grenzen?
Ja, die Grenzkontrollen an deutschen Grenzen müssen jetzt sein, weil der Außengrenzschutz nicht ausreichend funktioniert.
Und wenn der Außengrenzschutz im Juni 26 funktioniert, weil dann die Europareform GEAS greift? Bis dahin soll es gehen oder weiter darüber hinaus?
Jetzt ist es erstmal das Ziel, dass wir die gemeinsame europäische Asylsystem, also das neue gemeinsame europäische Asylsystem, ins Laufen kriegen. Das ist nicht so ganz trivial, weil auch da müssen ja die Länder mitspielen. Mhm. Ich war am Freitag mit meinem französischen Kollegen in Rom, um mit dem italienischen Kollegen gemeinsam zu reden, weil es müssen die Länder an den Außengrenzen mitspielen, genauso wie die Länder, die in der Mitte Europas betroffen sind. Die gemeinsame Sichtweise, wie man GEAS ins Laufen kriegt, die muss entwickelt werden. Es ist ja nicht nur der Außengrenzschutz, sondern es muss auch die Sekundärmigration in den Griff bekommen werden. Dazu müssen am Schluss alle mitspielen. Und das GEAS-System könnte auch noch ein bisschen härter und schärfer werden. Und auch daran arbeiten wir.
Das heißt, Sie schließen nicht aus, dass die Grenzkontrollen an deutschen Grenzen trotz GEAS dann noch weitergehen?
Ich will nur jetzt keine Prognose geben, wann diese Grenzkontrollen enden, sondern solange wir sie brauchen, machen wir sie auch. Die anderen Länder tun das, einige andere Länder tun das auch. Und wir sind uns einig darüber, dass diese Grenzkontrollen auch helfen. Wir sind uns auch in Europa einig darüber, dass sie helfen und die Migrationsmagnetwirkung Deutschlands reduzieren. Können.
Wahrscheinlich geht es Ihnen vor allem darum, denn Sie stehen ja rechtlich auf tönernden Füßen. Zur Wahrheit gehört ja, dass die Vorgängerregierung auch schon an der Grenze zurückgewiesen hat. Der entscheidende Unterschied ist, dass, wenn man jetzt Asyl sagt, auch abgewiesen wird. Und wenn man das vergleicht, das haben wir uns mal angesehen, dann sind das ganze 660 Asylbewerber, die ihre Vorgängerin reingelassen hätte und die Sie jetzt seit Beginn Ihres Amtes zurückweisen lassen. 660 Menschen mehr. Lohnt sich der Aufwand dafür, dass Sie potenziell einen Rechtsbruch begehen? Der Europäische Gerichtshof prüft das.
Also erstens mal sorgen wir dafür, dass deutlich mehr zurückgewiesen wird als davor. Ich bin allerdings auch dankbar, dass im September vor einem Jahr diese Entscheidung getroffen worden ist, die Zurückweisungen überhaupt erst deutschlandweit einzuführen. Es war eine richtige Entscheidung. Ich habe diese Zurückweisungen noch mal verstärkt. Wir konnten um 30% auch die zurückgewiesenen Personen dann erhöhen. Da geht es um illegale Migration an der Stelle. Und ich habe gesagt, das war das, was wir im Wahlkampf auch zugesagt haben, dass auch Asylbegehren zurückgewiesen werden an unseren Binnengrenzen. Das machen wir. Das hat sich auch sehr schnell rumgesprochen, dass es jetzt keinen Unterschied mehr macht an der deutschen Grenze. Und deswegen werden auch die Asylnennungen natürlich deutlich weniger. Klar.
Aber nochmal, sind das 660 Fälle wert?
Naja, erstmal sind es seit 8. Mai sind es 12.000 illegale Einreisen, die wir zurückgewiesen haben. Das ist die Zahl, um die es an der Stelle geht. Darunter dann in der Tat 660 circa Menschen, die Asyl an diesen Grenzen begehrt haben. Aber wie gesagt, diese Zahl ist auch deswegen so gering, weil klar ist, dass es keinen Unterschied mehr macht.
Aber Sie nehmen den Rechtsbruch in Kauf, weil das könnte so sein, dass das Europäische Gericht, der Gerichtshof, so urteilt.
Nein,
das versuchen Sie. Solange Sie politische Fakten geschaffen haben.
Nein, das versuchen Sie da doch, diese Unterstellung reinzupacken in die Frage.
Sie haben selber gesagt, die magnetische Wirkung ist wichtig. Das haben Sie gerade selber gesagt.
Ja, natürlich. Die Magnetwirkung soll reduziert werden. Aber das hat ja jetzt damit nichts zu tun, dass Sie einen Rechtsbruch unterstellen, sondern wir machen das, des europäischen Rechts möglich ist,
vielleicht
was innerhalb des deutschen Rechts möglich ist. Und genau das wenden wir an, wie andere Länder übrigens auch. Die Normkette ist klar. Unsere Nachbarländer machen das Ähnliche. Und von daher sollte zumindest der Vorwurf nicht so formuliert werden.
Wir werden es ja sehen, wie der Europäische Gerichtshof urteilt. Sie haben mehrfach, genauso wie Kanzler Friedrich Merz, gesagt, Sie wollen die AfD wegregieren. Ist die Migrationspolitik dafür ein wichtiger Hebel?
Naja, die Migrationspolitik hat ja maßgeblich dazu beigetragen, dass die AfD so eine Entwicklung in den letzten Jahren genommen hat. Deutliche Zunahme übrigens in der letzten Wahlperiode nochmal, hat sie sich verdoppelt. So, und das Migrationsthema ist letztlich der Nährboden, auf dem die AfD ihre Existenz aufbaut. Und jetzt kann man über zwei Dinge reden. Die einen sagen, lasst uns die verbieten. Und die anderen sagen, lasst uns eine Politik machen, die die Probleme löst. Damit bekämpft man die AfD mehr als mit allen anderen.
Wir wollen uns mal die Umfrage angucken, die aktuelle von Infratest DiMAP. Da sieht man die Entwicklung der Union und der AfD. Seit der Bundestagswahl, wenn ihr die einmal einblenden könntet, genau, dann sieht man nämlich, dass die Union von 28,8 runtergefallen ist auf 27% und die AfD Punkte hinzugewonnen hat, nämlich fast 3%. Also nochmal, kann es sein, dass die Migration doch nicht so ein entscheidender Hebel ist, um die AfD klein zu kriegen?
Ja, auf was baut denn die AfD letztlich ihren Erfolg auf?
Das, was ich im Moment sehe, ist, dass innerhalb der Politikfelder, die Sie im Moment anbieten, die Migration Effekte erzielt. Da passiert ja schon was Sichtbares. Es scheint aber nicht auf die AfD einzuzahlen.
Naja, wir drängen die illegale Migration zurück. Ist erstmal die Feststellung, das stimmt. Das, was Sie hier an Effekt sehen, hat mit etwas anderem zu tun. Erstmal hat es damit zu tun, dass die Entscheidungen zur Schuldenbremse Auswirkungen natürlich auch haben auf die Situation in Deutschland. Das war eine Entscheidung, die direkt nach der Bundestagswahl gefallen ist und sofort Auswirkungen auch auf Umfragewerte durchaus hatte.
Was hat die Schuldenbremse mit der Migration zu tun?
Die Schuldenbremse mit der Migration jetzt mal nichts zu tun, aber sie hat natürlich im bürgerlichen Lager schon auch Diskussionsbedarf ausgelöst.
Das ist ich wollte nur von Ihnen wissen, wenn man das hier nicht sieht in den Umfragen, kann es sein, dass es ein Denkfehler ist, zu glauben, eine Migrationspolitik und sei sie noch so rigoros, kann die AfD kleiner machen?
Schauen Sie, in ganz Europa erleben wir, dass Rechtsaußenparteien ihren Nährboden auf der Migrationsdebatte haben und darauf ihren Erfolg aufbauen. So, und deswegen ist ja die AfD, wenn man es mal historisch betrachtet, die ursprünglich ja aus einer eurokritischen Partei, die auf Basis von der damaligen Schuldenkrise entstanden ist, aus dem Euro aussteigen wollte. Diese Partei, die war nach dem Erledigen und auch dem durchaus übrigens Einsatz von Angela Merkel nach der Erledigung der Schuldenkrise, dem positiven Bearbeiten, eigentlich eine Partei, die irrelevant geworden ist. Durch die Frage dann 2015, 2016 ist sie deutlich stark geworden. Und in der letzten Wahlperiode hat sie noch mal ziemlich zugelegt, sich verdoppelt. Das hat was mit der Polarisierung in unserer Gesellschaft zu tun. Und ein wesentlicher Teil der Polarisierung ist nun mal nach wie vor das Migrationsgeschehen. Und wir sehen in anderen Ländern, und deswegen ist es falsch zu sagen, der Zusammenhang ist nicht da. Wir sehen in anderen Ländern, wie in Dänemark beispielsweise, wie Rechtsaußenparteien durch eine strikte Migrationspolitik, übrigens da von Sozialdemokraten in Dänemark, unter die 5%, also das heißt im Prinzip Richtung unter die Wahrnehmungsgrenze wiedergebracht worden sind. Und das ist etwas, was man an Zusammenhang erkennen muss und bereit sein muss, darauf zu reagieren.
Wie ist denn mit Ihnen persönlich? Sie sind seit Jahrzehnten in der Spitzenpolitik, habe ich schon gesagt, und waren bereits unter Angela Merkel Minister. Ihr Name ist unter anderem auch mit dem Mautdesaster verbunden. Kann es sein, dass Sie, weil Sie so lange dabei sind, bei einer bestimmten Wählerschaft nicht mehr für einen glaubwürdigen Politikwechsel stehen können?
Naja, also der Politikwechsel, den wir betreiben bei der Migration, der hat ja, wenn man Umfragen anschaut, eine hohe Zustimmung. Das heißt also, das, was ich gerade tue, in den letzten Wochen und Monaten, seit Regierungsbeginn an Maßnahmen ergriffen hat, hat eine hohe Zustimmung. Die Leute erwarten sogar noch ein bisschen mehr. Aber es ist jetzt auch illusorisch zu sagen, das, was in 10 Jahren sich aufgestaut hat, könne man jetzt in wenigen Wochen korrigieren. Aber ohne diese Korrektur bin ich mir sicher, dass die Polarisierung in dieser Gesellschaft noch massiv weitergeht. Das heißt, wir werden diese Art der Korrektur auch langfristig halten müssen, dafür sorgen müssen, dass wir bei der Migration in der Tat diese Wende auch vollenden und illegale Migrationszahlen am besten gegen Null entwickeln und dafür sorgen, dass wir mit Solidarität mit den Ländern an der Außengrenze der Europäischen Union gemeinsam dann das, was da noch an Migration dann kommt, bewältigen können. Nur wenn das möglich ist und die Leute daran glauben, dass das möglich ist, dann glaube ich, ist die Bereitschaft da, dass man das anerkennt, dass wir in der Lage sind, diese Veränderung zu erledigen. Das ist übrigens etwas, was man...
Das ist noch früh einer, zu diesem Zeitpunkt.
Naja, und es ist etwas, was man auch dieser Koalition nicht zwingend zugetraut hat. Das war ja eine Debatte, die hat es ja lange gegeben. Kann denn eigentlich eine Koalition aus Union und SPD diesen Politikwechsel, diese Politikwende, die Migrationswende, können die das überhaupt? Geht das? Und ich muss sagen, wir haben Vereinbarungen getroffen, die das zeigen. Wir setzen die auch um. Das ist auch übrigens etwas, was in dieser Koalition herausragend gut funktioniert. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, auch positiv gestimmt, dass das in den Umfragen seine Auswirkungen haben wird.
Das werden wir weiter beobachten. Wir werden ausführlich über die anderen Felder reden, möchte jetzt aber Sie bitten, eine Schnellfragerunde mitzumachen. Machen Sie mit?
Na klar. Also ob ich eine andere Wahl gehabt hätte.
Ja, dann hätten wir es jetzt nicht gemacht. Deutsche Friedenstruppen in die Ukraine.
Eine Debatte, die eindeutig viel zu früh ist und jetzt in einen Zusammenhang gebracht wird, in dem das nicht vorstellbar ist. Erst muss es überhaupt einen Frieden geben, es muss einen Waffenstillstand geben.
Aber grundsätzlich ist das dann vorstellbar?
Wenn es einen Waffenstillstand gibt, dann kann man darüber reden, wie sich Europa daran beteiligt. Und wir sind ein Teil Europas.
Und die Führungsmacht Deutschland dann beteiligt.
Und deswegen, wir sind ein Teil Europas und deswegen wird man darüber nachdenken, wie das geht. Aber Hauptpunkt ist, dass die ukrainische Armee in der Lage sein muss, dafür zu sorgen, auch so einen Frieden sicherzustellen.
Worum beneiden Sie Donald Trump?
Ich würde nicht sagen, dass es da etwas gibt, was man ihm beneiden muss. Aber ich finde, er hat schon eine gewisse Leichtigkeit, Entscheidungen zu treffen. So leicht fällt mir das in aller Regel nicht.
Warum beneiden Sie ihn?
Ich würde manche Entscheidungen gern leichter treffen, weil man darf ja nicht glauben, dass man schwierigste Entscheidungen, und ein Bundesinnenminister muss oft schwierige Entscheidungen treffen. Die haben sehr viel auch mit Menschen zu tun. Und das lässt einen ja nicht einfach nur kalt.
Wie wär's mit der nächsten? Bleibt Buberts legal?
Also, ich finde das Gesetz falsch. Ich finde die Halblegalität falsch. Wenn es nach mir geht, würde man das auch wieder ändern. Aber in der Koalition gibt es dafür keine Mehrheit.
Wann kann ich als Person per App meinen Perso beantragen?
Also da gibt es jetzt einen Digitalminister, der das auch vorbereitet. Und meiner Kenntnis nach ist das auf einem guten Weg, dass das funktioniert.
Noch dieses Jahr?
Das weiß ich nicht, aber dass das vorbereitet wird, das ist so.
Es ist auch in Ihrem Ressort, ne? Pass- und Meldewesen.
Ja, aber die Frage wird beim Digitalminister beantwortet.
Bodo Ramelow möchte eine neue Hymne und eine neue Flagge für Deutschland. Hat er Chancen?
Nein, hat er nicht, aber warum will er das überhaupt?
Ich weiß es auch nicht. Wir fragen Sie ihn mal. Wir brauchen Geld in Deutschland, Herr Dobrindt. Doch noch eine Chance für die Pkw-Maut?
Ja, ich wusste nicht, dass es jetzt so schmerzhaft wird. ich habe damals gesagt, wenn das nicht funktioniert, kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand noch die Bereitschaft hat, das wirklich noch mal in die Hand zu nehmen. Von daher, ich kann mir das aktuell nicht vorstellen, nein.
Welcher bayerische Ministerpräsident war noch besser als Markus Söder?
Ja, der ist herausragend und deswegen...
Gibt es keinen besseren?
Zu jeder Zeit waren die Ministerpräsidenten gut und wir alle haben in der Vergangenheit erlebt, dass es gute Ministerpräsidenten gibt, die auch bundesweit eine Rolle spielen. Und Markus Söder zeigt, dass er das in hervorragender Weise zusammenbringt. Und deswegen schön, wenn wir gute Ministerpräsidenten haben. In der Vergangenheit gut, heute gut.
Sie sagten zuletzt, Sie wünschten sich in der Koalition Harmonie statt Hyperventilieren. Wann sind Sie zuletzt aus der Haut gefahren?
Ja, also ich versuche das ja seit Wochen zu vermeiden, weil es für so den Bundesinnenminister gehört es sich auch, dass der Ton angepasst ist, in dem man spricht. Ich habe schon an der einen oder anderen Stelle auch den Vorwurf gelesen, ich hätte doch früher viel härter formuliert, als ich das heute.
Darf ich Ihnen dafür ein paar Beispiele geben? Daran erinnern sich viele
nur,
Leute.
Nur wenn es sein muss.
Doch, Sie hatten einen anderen Ton. Ich gebe Ihnen ein paar. Nämlich als Sie zum Beispiel 2022 die Klimaaktivistengruppe Letzte Generation als Klima-RAF bezeichnet haben. Oder als Sie Befürworter der Ehe für alle, also auch für die gleichgeschlechtlichen Paare, 2013 eine schrille Minderheit genannt haben. Oder als Sie 2018 denjenigen, die abgelehnten Asylbewerbern juristisch zur Seite stehen, eine Anti-Abschiebeindustrie unterstellten. Dieses Wort Anti-Abschiebeindustrie war sogar Unwort des Jahres 2018. Bereuen Sie das?
Nein. Aber wünschen Sie es zurück?
Nein, es geht ja um die Sprache. Was löst so eine diffamierende Sprache aus in der Politik?
Nein, das ist keine diffamierende Sprache, sondern das, was man in der Politik versucht, ist, zumindest was ich auch versucht habe, ist, dass ich Themen, die sehr aufgeregt debattiert worden sind, auch so zu beschreiben. Und das ist an vielen Stellen gelungen. Das führt nicht immer zu Zustimmung, aber es führt natürlich auch zu einer gewissen Aufmerksamkeit des politischen Themas.
Deswegen setzen Sie die Provokation auch ein.
Das ist keine Provokation, sondern das ist letztlich ein Beschreiben von etwas, was stattfindet, zumindest in meiner Wahrnehmung. Und dazu muss Politik auch fähig.
Bitte? Polemisch.
Nein, überhaupt nicht, sondern deutlich. Klartext. Aber das ist nichts, was jetzt zum aktuellen Amt passt. Und ich habe,
genau.
Hier geht es um was anderes. Wenn man,
es gibt zwei verschiedene Gesichter.
Naja, nein, es ist so, wissen Sie, ich will mit meinen Inhalten erfolgreich sein. Und ich muss mit meinen Inhalten erfolgreich sein. Und dann darf man, wenn man diese Inhalte durchsetzen will, dann darf man sich nicht einer Stildebatte aussetzen und nicht den Stilvorwurf einfangen. Weil eins ist klar, was immer wieder versucht wird von den Gegnern der Politik, die ich vertrete, ist, wenn man argumentativ nicht mehr durchdringt, dann versucht man auf die Stilebene zu kommen und zu erklären, dass das jetzt aber stilistisch unsauber ist. Und schon ist man von der eigentlichen inhaltlichen Debatte weg. Und das versuche ich zu vermeiden, weil ich...
Aber Sie haben selber ja mal angewandt, ne? Also Sie waren ja selber schon auch mal stilistisch auf der eher... Grobian-Seite.
Das ist jetzt aber deswegen keine Kritik daran, dass ich zurzeit versuche, anders zu agieren.
Ja, aber es gibt diese beiden Gesichter. Es gibt den Provokateur, den etwas groberen Alexander Dobrindt, und es gibt den milderen, den guten Verhandler, der so gut mit Lars Klingbeil kann, dass er fast schon die Vaterschaft für die ganze schwarz-rote Regierung übernehmen könnte. Wegen Ihnen hat diese Koalition letztlich geklappt, weil Sie so gut verhandelt haben. Was ist Ihnen der liebere Alexander Dobrindt?
Das muss halt ein bisschen der Aufgabe angepasst sein. Sie vergleichen jetzt Zitate aus einer Zeit als Generalsekretär mit einem Handeln von einem Politiker, der als Vorsitzender der Landesgruppe Verantwortung dafür trägt, dass eine Koalition überhaupt zustande kommt. Und das in einer Lage, in der Deutschland politisch nicht absolut stabil war und auch nicht absolut stabil ist, weil wir vorhin Umfragen ja auch gesehen haben hier, die unbedingt nicht darauf hindeuten, dass man so sehr viel andere Möglichkeiten hat als erfolgreich.
Es ist nur so verwunderlich, dass Sie so anders sein können und mal so. Ist das politisches Geschick oder ist das Opportunismus?
Ich überlasse es einfach Ihnen. Ich mache Politik gern und ich versuche es erfolgreich zu machen. Ich fand meine Generalsekretärszeit nicht schlecht. Die habe ich gerne gemacht. Ich fand das als Landesgruppenvorsitzender nicht schlecht. Ich finde es jetzt auch ziemlich gut. Und weil es am Schluss doch erfolgreich sein soll, bin ich in der Lage, mich in meiner Sprache da anzupassen.
Wenn Sie so ein guter Verhandler sind, wie alle von Ihnen sagen, dann werden Sie noch viel zu tun haben. Denn wenn wir allein auf die vergangenen Wochen gucken, dann hat es ganz schön gerumpelt in dieser schwarz-roten Koalition.
Sie traten an, um es besser zu machen als die Ampel.
Zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger, problemlösend, ohne öffentlichen Streit, mit Blick nicht nur auf die Risiken, sondern vor allem mit Blick auf die Chancen, die wir haben.
Tatsächlich hat die neue Regierung in knapp 120 Tagen vieles aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt, mehr als 50 Gesetze auf den Weg gebracht. Doch die Erfolge werden von Anfang an durch laute Streitereien übertönt. Ob über die Stromsteuersenkung, die erst für alle angekündigt war und nun doch nur für Unternehmen kommt, oder über Fragen der Migration. Wie brüchig der Koalitionsfrieden ist, zeigt sich spätestens bei der Causa Brosius-Gersdorf. Die SPD-Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht ist eigentlich schon beschlossen, auch mit der Unionsfraktion abgestimmt. Doch die Wahl findet nicht statt. CDU/CSU entscheiden sich trotz Absprache plötzlich gegen die Juristin. Brosius-Gersdorf zieht die Kandidatur zurück.
Dieser Vorgang darf sich nicht wiederholen. Und ich finde es auch bedauerlich, dass die Union nicht in der Lage war, sie wenigstens mal zu einem Gespräch einzuladen.
Bei der CDU sieht man die Verantwortung durchaus auch auf Seiten der SPD.
Die SPD hat einen durchaus polarisierenden Vorschlag gemacht. Wir haben die Brisanz zu wenig, zu spät erkannt.
Auch beim Thema Sozialreformen wird klar, Schwarz-Rot ist keine Liebesheirat.
Sozialkahlschlag wird es mit mir nicht geben.
Ich werde mich durch Worte wie Sozialabbau und Kahlschlag und was da alles kommt, nicht irritieren lassen. Der Sozialstaat, wie wir ihn heute haben, ist mit dem, was wir volkswirtschaftlich leisten, nicht mehr finanzierbar.
Diese Debatte gerade, dass wir uns diese Sozialversicherungssysteme und diesen Sozialstaat finanziell nicht mehr leisten können, ist, und da entschuldige ich mich jetzt schon für den Ausdruck, Bullshit. Das ist Bullshit.
Nach Versöhnung klingt das nicht. Und der Kanzler rät dem Koalitionspartner außerdem:
Und jetzt noch einmal ein Wort an die Sozialdemokraten. Wenn diese Partei die Kraft besitzt, migrationskritisch zu werden und industriefreundlich zu werden, dann hat diese Partei auch eine Chance, in der Regierung Tritt zu fassen, mitzumachen und die Reformen dieses Landes in die richtige Richtung, auf den richtigen Weg zu bringen.
Und wir begrüßen in der Runde die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Deutschen Bundestag, Katharina Dröge, ist bei uns, und der stellvertretende Chefredakteur der Welt, Robin Alexander. Herzlich willkommen. Herr Alexander, wie klug ist es, vom Bundeskanzler dem Koalitionspartner solche Ratschläge zu geben, wenn Sie wieder Tritt fassen wollen?
Das schließt doch total an das interessante Gespräch, das Sie bis eben geführt haben, was ich hinter der Kulisse gesehen habe, wo Herr Dobrindt erklärt hat, dass es in verschiedenen Rollen eine verschiedene, unterschiedliche Sprache gibt. Und jetzt ist doch die Frage, war das die Sprache eines Bundeskanzlers? Und es klang eher so wie ein CDU-Vorsitzender im Wahlkampf. Ja. Und das Problem daran ist, dass man dafür einen Preis bezahlt. Also wenn man die SPD wuschig macht, muss man sie hinterher wieder abkühlen. Und das kostet. Mhm. Und deshalb wäre Dobrindt, kann das jetzt nicht zugeben, aber in seiner Logik müsste er jetzt sagen, ich verstehe nicht, warum Merz das so sagt.
Sie verstehen nicht, warum Merz das so sagt.
Ich verstehe, warum Merz das so sagt. Weil ich das in meiner Logik nicht zugeben kann. Nein, weil ich, das ist ja die... Muss man ja ehrlicherweise sagen, das ist ja die Frage, über die wir lange, lange Zeit uns natürlich unterhalten haben, worauf wir einen Koalitionsvertrag aufgebaut haben. Und ich weiß doch, wie jeder andere auch, politischer Beobachter, die SPD musste einen weiteren Weg gehen bei Migrationsfragen, als wir den gehen mussten. Und die SPD muss einen weiteren Weg gehen bei den Sozialfragen, als wir das gehen müssen.
Ich weiß nur,
aber dafür müssen wir einen wahnsinnigen Weg gehen bei der Schuldenbremse. Der für die SPD sehr einfach.
Zu den Dingen, die der Kanzler versprochen hat, war, wir werden nicht mehr so streiten wie die Ampel. Und ja, diesen Eindruck macht die Koalition gerade nicht, Frau
Nein, das Böder. Stimmt
nicht. Fühlen Sie sich erinnert, haben die was nichts gelernt aus Ihrer Regierung in der Ampel?
Ich finde es bestürzend, dass die Koalition ja eigentlich jetzt schon nach 120 Tagen in dem Zustand ist, in dem die Ampel am Ende ihrer Koalitionszeit war. Die zerbröselt gerade vor unseren Augen und Friedrich Merz hat innenpolitisch wirklich nicht in die Rolle des Kanzlers hineingefunden. Er hat ja schwer Tritt gefasst mit einer gescheiterten Kanzlerwahl im ersten Wahlgang und ist dann in die Sommerpause gestartet mit einer Richterwahl, die im Deutschen Bundestag nicht geklappt hat. Das heißt, wir sind in einen Sommer gegangen und wissen eigentlich nicht, ob Friedrich Merz eine stabile Mehrheit noch in seiner Koalition hat. Sein Fraktionsvorsitzender Jens Spahn schafft es nicht, die eigenen Abgeordneten von den eigenen Vorschlägen zu überzeugen. Und wenn ich mir das Agieren der CDU jetzt angucke, die Rede von Friedrich Merz, so den Koalitionspartner herauszufordern, ist nicht die Rede eines Kanzlers, der eine Koalition zusammenführen muss. Und die eigenen Abgeordneten der CDU verhalten sich aus meiner Sicht mittlerweile wie die Abgeordneten der FDP in der Koalition. Nehmen Sie das Beispiel Waffenlieferungen an Israel. Da hat selbst die CSU öffentlich erklärt, wir waren in die Abstimmung nicht eingebunden. Nehmen Sie das Beispiel Wehrdienst, wo die Verteidigungspolitiker der CDU sofort sagen, wenn der Kanzler etwas im Kabinett beschließt, das wird den Deutschen Bundestag so nicht verlassen. Das heißt, da sind jetzt schon Zerfallserscheinungen in dieser Koalition, wo ich mir als Bürgerin dieses Landes wünschen würde, dass sie das handwerklich besser hinkriegen würden.
Frau Dröge, das klingt jetzt ein bisschen sehr nach Traumabewältigung, was Sie da machen.
Nee, das nach Analyse jetzt, Ihrer nein, Arbeit.
Das kann man beim besten Willen nicht vergleichen. Ich habe das ja mit beobachtet, was die Ampel geleistet hat. Und aus diesem neuen Regierungsstil ist ja nach kürzester Zeit das totale Chaos entstanden.
Jetzt bleiben Sie mal,
und wir sind dabei, dass wir einen wesentlichen Teil der Scherben, den diese Ampel hinterlassen hat, gerade wieder flicken. Und da macht die SPD mit. Das machen wir gerade.
Aber
gemeinsam.
Frau Dröge hat ja recht, dass der eigene Fraktionsvorsitzende
nein,
seine Fraktion
nicht,
nicht im Griff hat.
Sie müssen jetzt nicht recht geben, einfach aber nur. Ja? Sondern, das ist nicht wahr.
Darf ich da einmal
weil wir, nein, ja, natürlich, aber wenn ich fertig bin.
Ach, danke.
So, das ist und nett. Deswegen.
das, was wir auf den Weg gebracht haben in der Frage der Migrationspolitik, auch in der Frage der Wirtschaftspolitik, jetzt auch in der Frage mit der Bundeswehr und der Wehrpflicht, das sind doch alles Dinge, an denen ihr gescheitert seid. Und deswegen bitte nicht diese Vergleiche. Das verunsichert doch einfach nur. Das versucht jetzt irgendwo auch etwas hineinzuinterpretieren, was es in der Frage nicht gibt. Auch wenn es in der Vergangenheit Themen gegeben hat, die man, das habe ich vorhin auch gesagt, Hürden, die man eleganter hätte nehmen können. Diese Koalition hat den festen Willen, erfolgreich zu sein. Und das hatte die.
Und warum, um wieder bei in der Gegenwart zu sein, warum clashen die beiden so aneinander, Union und SPD?
Tun sie ja nicht.
Was sind die Gründe? Da waren genug Beispiele in dem Film gerade.
Das Interessante ist, und das illustriert der Unterschied zur Ampel. Die Ampel ist am Ende an der Substanz gescheitert. Ja? Also das Letzte, was nicht geklappt hat, war ein Haushalt zusammenzubringen. Und ohne einen Haushalt geht eine Regierung nicht. Die jetzt haben einen Haushalt. Die haben auch diese Migrationswende geschafft, was interessant ist, weil man vorher dachte, es wird ganz strittig. Die haben auch die großen Schuldenpakete geschafft, wo die Union sich bewegen musste. Also in der Substanz ist viel passiert, wo man auch dafür oder dagegen sein kann, aber es ist viel passiert. Aber in der, ich sage jetzt mal, B-Note, also wie man dabei aussieht, das ist das Erstaunliche, dass da so große Fehler gemacht wurden.
Und woran liegt das?
Ja, ich glaube, es gibt eine gewisse kulturelle Entfremdung, auch innerhalb der politischen Mitte, die wir unterschätzen. Weil um auf Ihren Gesprächseinstieg, warum macht Friedrich Merz auf einem Landesparteitag der CDU die SPD rund, die er braucht? Ja, das macht er doch, weil er glaubt, dass er den eigenen Leuten was bieten muss. Weil die eigenen Leute diesen Merz nicht wiedererkennen. Die sagen, wir haben uns das anders vorgestellt. Du hast doch gesagt, links ist vorbei. Ja, und dann, wenn er sie besucht, dann will er wenigstens wieder so einmal tun. Und das ist ein Problem. Und es gibt es auch auf der SPD-Seite. Auch auf der SPD-Seite gibt es Leute, Sie haben doch gerade gehört, Bärbel Baas sagt es Bullshit. Zu einem Zitat, das vom Kanzler kommt. Ja? Also beide Parteien ringen so um ihre Basis, dass ihnen die Kraft fehlt, einander die Hand zu reichen. Und das ist nicht gut. Aber wie gesagt, in der Substanz ist was passiert.
Also ich teile das auch in der Sache nicht, dass diese Koalition gerade erfolgreich arbeitet. Friedrich Merz musste eine ganze Reihe von Versprechen, die er den Menschen in diesem Land gegeben hat, jetzt schon wieder zurücknehmen. Nehmen Sie das Beispiel Stromsteuer, wo der Kanzler gesagt hat, in der ersten Zeit seiner Regierung wird er alle Menschen und alle Unternehmen entlasten. Und das ist nicht gekommen. Nehmen Sie das Beispiel Klimaschutz, wo diese Regierung Schritt für Schritt einfach rückabwickelt, was an erfolgreicher Arbeit in den Jahren davor gemacht wurde. Aber um noch mal bei dem Beispiel Handwerk zu bleiben, und das finde ich so wichtig, es ist noch nicht passiert und es ist in den letzten Jahren nicht passiert, dass eine Regierung etwas im Bundestag zur Abstimmung gestellt hat und dann daran gescheitert ist. Das ist aber mit der Wahl der Richterin zum Bundesverfassungsgericht passiert. Es war ein Vorschlag der Fraktionsvorsitzenden von CDU und SPD, wo die CDU-Abgeordneten ihrer eigenen Führung die Mehrheit zum zweiten Mal nach der Kanzlerwahl verweigert haben. Und jetzt kann man am Ende des Sommers immer noch sehen, es gibt keine Lösung in der Koalition.
Gibt es keine Lösung?
Friedrich Merz hätte sich doch jetzt hinsetzen müssen und aus dem Sommer rausgehen müssen und sagen müssen, ich als Kanzler erkläre dem Land, dass ich noch eine Mehrheit im Deutschen Bundestag habe. Und das hat er nicht gemacht. Es gibt keine Gespräche mit uns als Grünen.
Gut, vielleicht müsste er erst mal Union und SPD sich einigen. Gibt es denn schon, einen neuen Vorschlag? Wissen Sie was darüber?
Die SPD sagt, sie hat einen neuen Vorschlag. Sie hat auch das Vorschlagsrecht. Und dann passiert das, was ordentlicherweise passiert. Es wird über diesen Vorschlag in einer Gruppe geredet, die dafür zuständig ist. Und dann wird entschieden, ob dieser Vorschlag dann aus dieser Bewerbungsphase weitergeht und ein gemeinsamer Vorschlag der Koalition wird. Und danach gibt es dann logischerweise die Gespräche mit denjenigen, die dann im Deutschen Bundestag mitstimmen müssen, damit eine Mehrheit entsprechend da ist. Aber das ist ja ein Ablauf, der eigentlich bekannt ist und ganz normal.
Glauben Sie denn, dass Jens Spahn, der Fraktionsvorsitzende, dann die Mehrheiten organisieren kann?
Ja, selbstverständlich.
Er ist ja schon einmal dran gescheitert.
Es ist halt auch immer
woher
so
kommt das selbstverständlich?
Na, es ist ja auch wunderbar, dass man meint, man könnte jetzt ziemlich lang auf dieser Thematik dann eine weitere Geschichte aufbauen. Wir haben intern über diese Fragen gesprochen. Wir haben auch ständigen Kontakt in den letzten Wochen gehabt an der Stelle. Und die Koalition wird sich wegen so einer Frage nicht voneinander entfernen lassen. Also, das ist eine Thematik, die in der Tat, die man eleganter hätte machen können, aber die in dieser Koalition eben nicht besser funktioniert hat. Und jetzt muss man daraus entsprechend lernen und die Themen so bearbeiten, dass man nicht erst, wenn es an die Grenze der Entscheidung geht, dann auch mal den Rückwärtsgang einlegt.
Es ist eine vergleichsweise kleine Frage, über die aber viel Vertrauen verspielt wurde.
Das Interessante ist auch, dass Merz zweimal Probleme hatte bei Personalentscheidungen. Einmal bei seiner eigenen, also wo er Kanzler werden wollte, wo er den zweiten Wahlgang braucht. Und dann bei dieser Richterabstimmung, die er nicht verloren hat, weil die hat es ja gar nicht gegeben. Die haben ja vorher noch einen Rückzieher gemacht. Die eigentlich interessanten Themen sind aber doch Sachfragen. Ja? Und bei Personalfragen wird auch geheim abgestimmt. Bei Sachfragen wird in der Regel offen abgestimmt. Also da hat er noch ganz andere Sanktionsmöglichkeiten. Deshalb ist auch das Interessante, wenn es jetzt auf den Herbst kommt, die großen Entscheidungen ansteht, die Reformen ansteht, ob die Mehrheit dann steht. Und das ist wirklich offen, weil bis jetzt haben die sich sehr echauffiert bei, sag ich mal, kulturellen Fragen oder identitätspolitischen Fragen. Das kann ein Hinweis sein, dass sie alle sehr nervös sind. Es kann aber auch sein, dass sie, wenn es an die ganz ernsten Themen geht, die viele Bürger interessieren, dass sie dann doch vielleicht konzilianter und vernünftiger sind.
Die Bürger jedenfalls wollen, dass sie sich vernünftig um die Sachthemen kümmern. Wir haben mal auf der Straße gefragt, welche Zwischenbilanz der eine oder andere Bürger zieht.
Ich habe das Gefühl, dass die anfängliche Euphorie verpufft ist.
Besser als die Ampel auf jeden Fall wahrscheinlich.
Ich habe das Gefühl, dass sich oft auf die eigene Meinung zu sehr fokussiert wird als auf eine gemeinsame Problemlösung.
Ja, die haben viel vor. Für mich haben sie bis jetzt nicht viel gemacht.
Was die Regierung sich vorgenommen hatte, dass es keinen Streit gibt, das merke ich auch nicht unbedingt.
Ich glaube, dass die Große Koalition sich in den wichtigsten politischen Fragen nicht wirklich verständigen kann. Beispielsweise beim Bürgergeld oder bei der Wehrpflicht gab es ja jetzt auch Riesenstreit.
Ich finde es zum Beispiel ganz schlimm, wie man mit der Sache mit dieser Richterin umgegangen ist.
Und Befürchtung ist, dass es im Streit nichts Konstruktives mehr passiert und auf der Stelle treten und nicht vorwärts kommen.
Hoffentlich sind Sie alle gut erholt im Sommerurlaub gewesen, haben die Sommerpause des Parlaments gut genutzt, um jetzt mit neuem Elan und hoffentlich auch mit den richtigen Entscheidungen in den Herbst zu starten.
Christian Lindner hat ja letztes Jahr schon gesagt, es wird ein Herbst der Entscheidungen, jetzt haben wir einen Herbst der Reform. Ich hätte mal gern Herbst des Erfolgs, ehrlich gesagt.
Wir haben im Moment eine ganz schwierige Zeit und wir müssen jetzt zusammenhalten und jetzt muss was passieren.
Weil das ist, also die Alternative ist fürchterlich. Also die müssen das jetzt mal schaffen.
Die Alternative ist fürchterlich, Robin Alexander. Sie haben gesagt, dass die politische Mitte beginnt nicht mehr zu funktionieren. Zeigt sich das hier schon?
Naja, wir sehen auf jeden Fall die Zeichen an der Wand. Also was wir mit der Ampel erlebt haben, dass eine Regierung, die gewählt ist, die eine Mehrheit hat, sich selbst in die Luft sprengt an dem Abend, an dem Donald Trump Präsident wird. Das hätten wir doch nicht für möglich gehalten. So, und dass die Große Koalition, die ja keine mehr ist, also Schwarz-Rot, innerhalb weniger Monate in diesen Debatten ist und Friedrich Merz auch sehr schlechte Werte hat, das muss man einfach sagen, das ist auch bemerkenswert. Und deshalb sind wir nicht mehr in einer normalen Situation, wie wir die letzten 20, 30 Jahre waren, sondern jetzt muss eine Formation der Mitte sich bewähren. Die Bürger wollen, dass jetzt was funktioniert. Und das muss jetzt auch kommen. Sonst ist eine große Gefahr, dass es nicht eine andere Regierung der Mitte wird, sondern eine Regierung, die vielleicht von außen kommt teilweise und noch dysfunktionaler ist.
Nicht so sehr eigene Meinung, sondern gemeinsame Ziele, hat die eine Passantin gerade gesagt. Und ich erinnere mich an einen Satz von dem jetzt aus der Politik scheidenden Robert Habeck, der gerade bei dem Kollegen Markus Lanz gesagt hat, vielleicht ist eine Lehre aus der Ampel, dass sich Parteien mehr entkoppeln müssten von ihrer Parteipolitik, um mehr an einem gemeinsamen Ziel zu arbeiten. Ist das naiv in Ihren Augen?
Ich glaube, mir geht es um was anderes an der Stelle. Ich will mich nicht von meiner Partei entkoppeln, sondern ich muss eher ein bisschen mehr Rücksicht darauf nehmen, was der Koalitionspartner an Notwendigkeiten hat. Man muss sich auf den Koalitionspartner stärker einstellen, als wir das in der Vergangenheit gesehen haben. Diese Bereitschaft will ich jetzt gar nicht unterstellen, ob die da war oder nicht, aber sie hat auf jeden Fall, war sie nicht erkennbar. Und diese Bereitschaft muss man inzwischen haben. Das heißt nicht, dass man dem anderen Zugeständnisse in weiten Teilen machen muss, sondern dass man erkennen muss, in welchem Umfeld bewegt sich der.
nicht nur die politische Mitte ist unter Druck, die gesellschaftliche Mitte ist inzwischen unter Druck. Und deswegen gibt es nur noch diese Möglichkeit, dass das, was da an Gemeinsamkeiten da ist, dass das dann auch zum Erfolg, dass das zur Umsetzung führt, dass man diese Aufgaben löst und deswegen ein bisschen wahrnehmen. Wir haben ja vorhin Beispiele von Parteitagen gehört, ein bisschen einfach akzeptieren und wahrnehmen, dass Politiker Parteitage haben, dass sie ihre Parteitage mitnehmen, dass sie ihre Anhänger mitnehmen müssen, dass sie nicht zu großen Brüchen führen können. Ich glaube, wenn man diese Rücksichtnahme bereit ist, erkennen zu lassen, dann kriegt man sehr viel gemeinsam auch hin.
Aber soweit sind die noch nicht, ne?
Ich habe jetzt in den letzten Wochen da in dieser Sommerpause mit allen mehrfache Gespräche darüber geführt, wie gehen wir in den Herbst? Wie fangen wir im September wieder an? Da stehen zwei große Haushaltsberatungen an, die für den 25er Haushalt, weil die müssen wir erstmal abschließen, was die Ampel nicht geschafft hat, die für den 26er Haushalt. Wir haben schwierigste Aufgaben vor uns. Ich habe vorhin die Bundeswehr erzählt, es gibt noch Themen in der Migration und eine Reihe andere. Wenn ich die Befindlichkeiten der anderen nicht mitdenke, dann wird das nicht gelingen. Mit dem Kopf durch die Wand geht nicht mehr. Und diese Bereitschaft ist bei allen da, bei der SPD, bei der CDU.
Das ist interessant.
Er stellt sich aber als Bundeskanzler hin auf einen Parteitag und sagt der SPD in der Sozialpolitik, da muss die SPD jetzt durch, ich werde da auch keine Rücksicht drauf nehmen. Und er sagt gleichzeitig dem Land, weil Alexander Dobrindt klingt jetzt ein bisschen verbindender, als er politisch ist, er sagt gleichzeitig dem Land, euch setzen wir jetzt auch unter Druck. So wie Alexander Dobrindt das in der Migrationspolitik macht, da ist er nicht verständnisvoll und verbindend, sondern da ist er seine Politik eher Härte auf diejenigen auszuüben, die die Schwächsten in unserer Gesellschaft sind. Genau dasselbe Signal sendet jetzt Friedrich Merz in seiner Rede auch den Menschen in diesem Land, indem er sagt, unseren Sozialstaat können wir uns nicht mehr leisten. Das sind dann die Menschen in der Rente, die sich fragen.
Und Bernd Bahr sagt, es ist Bullshit.
Auch eine,
nicht mehr finanzieren können.
Und schon hat Friedrich Merz den Herbst des Streits eingeleitet und nicht den Herbst der Reform. Deswegen Friedrich Merz, wenn Alexander Dobrindt so verbindend spricht, hat ihm offensichtlich nicht zugehört. Aber ich finde, eine Politik, die verbinden sollte in diesem Land, die muss auch den Menschen gegenüber respektvoll und rücksichtsvoll sein. Und wenn du als Bundeskanzler sagst, den Sozialstaat können wir uns nicht mehr leisten und eine Politik machst, vielleicht kommen wir gleich noch zu den Debatten ums Bürgergeld, wo immer wieder Druck auf die Ärmsten in diesem Land ausgeübt wird, dann verbindest du nicht, sondern dann übst du dein Amt als Kanzler aus, um zu spalten.
Schauen wir uns doch mal konkret an den Beispielen bei der Wirtschaft an, weil da gibt es ja viel zu tun, ob man auf Befindlichkeiten achtet oder ob man bereit ist, aufeinander zuzugehen. Die Wirtschaft steht schlechter da, als es dieser Koalition lieb sein kann.
Wir können aus eigener Kraft heraus wieder zu einer Wachstumslokomotive werden, auf die die Welt mit Bewunderung schaut.
Noch lässt das Wachstum auf sich warten, trotz Investitionssofortprogramm der neuen Regierung. Nach 2 Jahren Rezession sinkt das Bruttoinlandsprodukt im 2. Quartal dieses Jahres erneut um 0,2%. Insbesondere die Industrie schwächelt, der Umsatz sinkt. 114.000 Stellen wurden binnen eines Jahres gestrichen, mehr als 50.000 in der Automobilindustrie. Erstmals seit 10 Jahren sind wieder mehr als 3 Millionen Menschen arbeitslos. Und immer mehr Firmen gehen pleite. 120 Tage schwarz-rot und die Wirtschaftswende ist nicht in Sicht.
Tja, Friedrich Merz wollte, dass es besser wird. Die Zahlen geben ihm noch nicht recht. Woran liegt das?
Es gibt einerseits, was draußen passiert, was nicht gut läuft. Das sind vor allen Dingen die Zölle von Donald Trump. Da kann die Regierung nichts für, das spielt er aber rein. Und es ist natürlich so, und das muss man dann Merz schon unter die Nase halten, er hat ja sehr auf Psychologie gesetzt. Ne? Er hat gesagt, wir sind die neue Regierung und es gibt einen Stimmungsumschwung und so weiter. Und die Regierung hat den Stimmungsumschwung ein bisschen mit selbst kaputt gemacht. Also ein Beispiel, als die großen Abschreibungs- und Steuersenkungspakete durch den Bundesrat gingen. Ja? Also wo die Regierung sagt, Investitionsbooster. Am selben Tag war diese Brosius-Gersdorf-Nummer. Ja? Und die Leute haben viel mehr von Brosius-Gersdorf gehört, als von den Abschreibungen und den Steuersenkungen, obwohl die viel wichtiger sind. Ja? Also dieses psychologische Moment wurde ein Stück weit selbst versemmelt. Aber es hilft doch nichts. Das ist doch nicht die Wirtschaftslage von Friedrich Merz privat, sondern es ist doch unsere aller Wirtschaftslage. Ja? Deshalb muss es doch jetzt ein Besinnen geben, was machen wir? Ja? Und dann auch, wenn ich höre, er muss der SPD Härten auferlegen. Wenn dieser Abbau von Industriearbeitsplätzen weitergeht, das ist doch nicht im Sinne der SPD. Das sind doch SPD-Leute. Also die SPD müsste doch selber sagen, wir machen einen Plan, wie wir diese Entwicklung stoppen. Ja? So, und deshalb, wenn es gut läuft, kommen die gemeinsam mit einem Plan um die Ecke.
Es gäbe ja einen Plan, wie die Regierung hätte handeln können. Und einen Teil davon hatte sie selber versprochen. Stromsteuer senken hätte Handwerk und Mittelstand entlastet, haben sie nicht gemacht. 500 Milliarden für Investitionen.
Aber die Industrie haben sie gemacht,
ne? 500 Milliarden für Investitionen. Und jetzt legen die uns einen Bundeshaushalt vor, wo 16 Milliarden davon alleine für dieses Jahr weggetrickst werden, statt für Investitionen ausgegeben werden. Die eigenen Experten in der Sachverständigenanhörung sagen, damit ist der Wirtschaftsaufschwung ein Stück weit versemmelt.
Aber sie haben einiges getan, Robin Alexander hat es gesagt, Investitions. Booster, die groß abschreiben.
Aber was sie sagt, stimmt.
Nein, das sind zwei unterschiedliche Sachen.
Nein, das
Sachen.
Ist das, was ihr hättet also, machen können.
Also, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist in der Tat, dass das, was geleistet worden ist, dann durch andere Sachen auch in der Kommunikation nicht mehr getragen haben. Das ist in der Tat die letzte Sitzungswoche vor den Ferien gewesen, wo man das, was dann an großen Entlastungswirkungen durch den Bundesrat hätte sollen, nicht mehr überhaupt keine Wahrnehmung mehr hatte wegen einer Situation mit der Richterwahl. Und das andere ist, das ist diese Frage, die Psychologie nennen Sie das, Kommunikation ist das im Wesentlichen. Und das andere ist, was natürlich nicht zutrifft, es gibt eine Entlastung im Bereich der Energiekosten von 10 Milliarden Euro. Es gibt Abschreibungen, die wir nennen das Abschreibungsbooster, Turboabschreibung, die den Unternehmen mit 30% zusätzlicher Abschreibung die Möglichkeit gibt, jetzt zu investieren. Es gibt anschließend die Zusage, weil das aufgebaut ist, genau so die Körperschaft, das heißt die Unternehmenssteuern zu senken. Das ist ja auch alles etwas, was mit der Wirtschaft auch abgestimmt ist.
Und
jetzt kommt dazu die Investition, die wir leisten in die Infrastruktur mit den zusätzlichen Milliardenschulden, die wir machen,
viel
die wir übrigens auch gemeinsam ja ermöglicht haben. Das ist ja etwas, was übrigens auch zeigt, wie Politik funktionieren kann. Das war etwas, was nach der Wahl dann erledigt worden ist, positiv erledigt worden ist. Und deswegen diese Wirkung dieser Mechanismen, die werden sich auch zeigen, wenn sie nicht durch etwas, was von außen kommt, das können Krieg,
aber
das
die
kann
Leute, Herr Dohmann,
wirtschaftliche Irrewege sein, wie in den Vereinigten
Staaten. Die Zuschauer interessiert wahrscheinlich, wie Sie das schneller merken werden. Und es gab jetzt eine Klausur der Fraktionsspitzen in Würzburg und da haben sich die Fraktionsspitzen zum Schluss hingestellt und haben etwas verkündet, was eigentlich schon im Koalitionsvertrag steht, nämlich dass ab Mitte der Legislatur die Einkommensteuer für mittlere und niedrige Einkommen gesenkt werden. Das steht im Koalitionsvertrag, aber im Koalitionsvertrag steht auch, dass alles unter Finanzierungsvorbehalt ist. In diesem Würzburger Beschlusspapier steht dieser Satz nicht mehr drin. Da steht, wir werden senken zur Mitte der Legislatur. Können Sie den Leuten da draußen sagen, das kommt?
Das ist unser Ziel, davon gehen wir aus. Dass das mit Wachstum einhergehen muss und dass das natürlich mit Finanzierbarkeit einhergehen muss, das ist doch klar. Aber das ist das, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollen die Einkommensteuern senken. Wir wollen auch übrigens neben diesen 10 Milliarden Entlastung bei den Energiepreisen die Stromsteuer noch
zusätzlich senken. Kommt aber alles nur, wenn die Wirtschaft wächst. Sonst nicht.
Naja, wenn die Wirtschaft nicht wächst, haben wir ganz andere Probleme, die noch dazukommen. Das heißt, das ist die Grundlage natürlich für alles, dass wir ein Wachstum in der Wirtschaft hinbekommen, Arbeitsplätze wieder schaffen, die Arbeitslosenzahlen wieder runtergehen. Das ist das, was wir als Aufgabe in dieser Regierung haben.
Die SPD, Herr Koalitionspartner, glaubt nicht, dass das allein durch Wirtschaftswachstum zu refinanzieren ist. Es kommt ein altes böses Wort immer wieder ins Spiel. Das Klingbeil hören wir ihm mal zu.
Und nochmal, ich sage auch in der Verantwortung, die ich als Finanzminister habe, da wird keine Option vom Tisch genommen. Ich finde, es ist etwas, wo sich gerade Menschen mit hohen Einkommen, hohen Vermögen auch fragen müssen, welchen Teil tragen wir dazu bei, dass dieses Land gerechter wird.
Also Steuererhöhungen sind ausgeschlossen.
Wir wollen Deutschland nach vorne bringen. Das ist das Ziel. Das ist übrigens das gemeinsame Ziel von SPD, von CDU und von CSU. Steuererhöhungen kommen da nicht vor. Das haben wir im Koalitionsvertrag ja auch ausgeschlossen. Wir wollen das Wachstum erzeugen. Dafür haben wir andere Maßnahmen, die wir gemeinsam ergreifen wollen. Lars Klingbeil weiß das auch und deswegen gibt es da auch überhaupt nichts dran rumzudeuteln.
Warum sagt das Lars Klingbeil trotzdem, obwohl es so fest vereinbart ist und muss vielleicht die Union der SPD nicht doch entgegenkommen.
Naja, Lars Klingbeil trägt ja zwei Hüte. Er hat den Hut des Finanzministers und hat den Hut des SPD-Vorsitzenden. Und für den SPD-Vorsitzenden ist das ein Zwangstext, den muss er auch sagen. Aber tatsächlich ist natürlich die Frage, wenn es wie Dobrindt ist, ohne Wachstum keine Steuersenkung und wir haben kein Wachstum, dann bleiben wir ja sitzen auf diesen hohen Steuern für die Mitte der Gesellschaft. Also wir haben Leute, die Facharbeiter sind, wenn die nicht verheiratet sind, wenn die Akkord arbeiten, in der Industrie sind die ja jetzt schon fast im Spitzensteuersatz. Ja, also es gibt eine breite eigentlich Konsens im politischen Berlin, dass normale Leute zu schnell zu viel Steuern zahlen. Das Problem müsste bearbeitet werden. So. Und wenn dafür der Preis wäre von der SPD, ich formuliere konjunktivisch, dass man irgendwo ganz, ganz oben, und da meine ich nicht den Spitzensteuersatz, sondern den reichen Steuersatz, etwas tut, dann wäre natürlich die Überlegung auf der Unionsseite, ob das der Schuhlöffel ist, mit dem man in diese Senkung auf breiter Front kommt. Da braucht man aber wieder Kraft, es den eigenen Leuten zu erklären, weil man denen ja vorher gesagt hat, wir machen keine Steuersenkung.
Aber diese Rechnung ist doch schon lange aufgemacht, dass sie nicht aufgeht. Die SPD redet immer von den Milliardären, die sie besteuern will. Aber daraus kann man schlichtweg keine Steuersenkung in der Mitte der Arbeitnehmerschaft finanzieren. Das ist auch jemand etwas vollkommen Falsches vorzumachen an dieser Stelle. Deswegen Wachstum ist natürlich die Grundlage.
Aber schauen Sie, warum muss ich mir jetzt den Kopf der SPD machen? Das müssen doch Sie machen.
Ich nenne Ihnen mal zwei Beispiele, was Sie aktuell tun.
Ich will ja nur, dass Sie nicht falsche Argumente weiter verbreiten.
Also im aktuellen Bundeshaushalt beschließen Sie Steuersenkungen, die zu 69% den Menschen zugutekommen, die mehr als 180.000 Euro im Jahr verdienen. 40 Milliarden an Steuersenkungen für das oberste 1% der Einkommensbezieher. Das ist das, was Sie gerecht finden. Und auf der anderen Seite ist es in Deutschland möglich, 26 Millionen Euro zu vererben, ohne einen einzigen Cent Erbschaftssteuer zu zahlen. Das ist eine Regel, die Sie, als Sie mit in der Bundesregierung waren, mitverantwortet haben. Man kann dann sagen, ich bin bedürftig, ich erbe 26 Millionen Euro, ich lasse mich davon befreien. Und das ist ein ganz konkreter Vorschlag, wo ich Sie frage, ist das gerecht, Herr Dobrindt, dass man 26 Millionen Euro erben kann in diesem Land, ohne einen Cent Steuern zu zahlen?
Ich weiß gar nicht, welche Rechnung Sie da eigentlich aufmachen.
Das ist ein Gesetz, das Sie verantwortet haben, Herr Dobrindt.
Das Problem, warum haben Sie es denn nicht gelöst in der letzten Wahlperiode, wenn es so wäre, das Problem,
Erbschaftssteuerreform 2016.
Das Problem, das wir heute doch eher haben, ist, dass die Menschen, die das Haus ihrer Eltern erben, so viel Erbschaftssteuer bezahlen müssen, dass sie das Haus nicht behalten können.
Ich rede aber über die anderen gerade und frage Sie, ist das gerecht? Weil dann hätten wir ja Geld,
um
die anderen zu
entlasten. Ich frage Sie, ob das gerecht ist. Und da wollen Sie obendrauf noch zusätzliche Steuern erheben. Das ist einfach falsch.
Also sagen Sie,
Wir sind ein Hochsteuerland und deswegen sind Steuererhöhungen für unser Land sicherlich keine Lösung.
Wenn man das in der Besetzung aufführt, ja? Die Grünen sind immer für höhere Steuern, die Union sagt immer nein, dann passiert genau nichts.
Genau.
Ja? Und das ist ja schon ganz lange so.
Das stimmt nicht,
und
deshalb
wir regieren doch gar nicht zusammen.
Also aber die SPD sagt ja auch Steuern.
Und deshalb, das Interessante ist, als Friedrich Merz noch Parteivorsitzender war und die ein neues Grundsatzprogramm schrieben, trafen die sich alle in Adenauers altem Ferienhaus in Cadenabbia. Und da macht ein gewisser Jens Spahn, eine von ihm geleitete Arbeitsgruppe, einen Vorschlag zur Steuerpolitik. Und da stand drin, Erbschaftssteuer pauschal 10%. Das ist nicht das, wovon Frau Dröge träumt, aber es wäre eine Veränderung der Unionsposition.
Wäre ein Kompromiss.
Und da stand auch drin, wenn man es so ändert, dass viele Unternehmen, die heute ja auch unter die Einkommenssteuer fallen, weil es Personengesellschaften sind, wenn man also ein neues Unternehmenssteuerrecht macht, könnte man anschließend darüber nachdenken, bei den reichen Steuern etwas zu tun. Das war jetzt nicht sozialistische Propaganda von mir, sondern damals Vorschlag Spahn mit gutem Willen von Friedrich Merz, nach zwei Tagen allerdings wieder eingesammelt.
Wir haben einen ganz einfachen Vorschlag an der Stelle. Wir sagen, die Erbschaftssteuer regionalisieren. Das ist eine Ländersteuer, das ist keine Bundessteuer. Aber der Bund setzt die Steuern fest. Also regionalisieren lassen, dann können rot-grüne Länder, wenn sie wollen, die Erbschaftssteuer erhöhen. Andere Länder wie Bayern können die Erbschaftssteuer senken. Ganz simpler Vorschlag.
Also, es wäre ein Kompromiss, den Sie der SPD vorschlagen, weil Sie müssen der SPD entgegenkommen. Auch dafür, was Friedrich Merz in diesen Tagen so rigoros ankündigt, nämlich eigentlich die Sozialreform auf den Weg zu bringen. Dafür haben wir jetzt keine Zeit mehr, aber mich interessiert doch vor allem noch mal eine Einschätzung. Wir wissen, dass eine Rentenreform die Ampel nicht angepackt hat und womöglich diese Regierung auch liegen lässt, Herr Alexander. Vielleicht schätzen Sie das zuerst ein, denn wir wissen, es soll eine Kommission sich jetzt Ergebnisse erarbeiten. Die Ergebnisse werden 2027 auf den Tisch gelegt. Und dürfen wir davon ausgehen, dass die damit 2028 in den Wahlkampf gehen und wir in dieser Legislatur noch irgendwelche Reformansätze bei der Rente sehen?
Also von den 5 Kommissionen, die machen, habe ich bei der Rente am wenigsten Hoffnung, ehrlich gesagt. Mhm.
Wieso ignorieren Sie eigentlich die Aktivrente, die wir zum 1. Januar auf den Weg bringen, wo Rentner 2.000 Euro zukünftig im Monat steuerfrei verdienen können, ihrer Rente quasi aktiv dazu?
Es löst die Probleme.
Entschuldigung, aber das
zahlt ja nicht auf den Rentenfonds.
Naja, es löst natürlich Probleme, wenn man über Wachstum in Deutschland.
Aber es ist auf jeden Fall die bessere Idee als die Vorschläge, die die CSU durchgesetzt hat, nämlich in seinen Mutterrenten. Das war ja der Vorschlag von Carsten.
Aber Dobrindt, wenn Sie ehrlich sind, kann man sich
natürlich, wenn man in Spitzengehältern steht, dann kann man sich natürlich sehr lustig machen über die Mütterrente. Vollkommen okay. Ich bin aber der Überzeugung, dass diejenigen Menschen, die über Jahrzehnte dieses Land aufgebaut haben, oftmals nicht gearbeitet haben, weil sie die Kinder erzogen haben und es damals nicht selbstverständlich war, dass man in die Kita geht, dass die bei der Mütterrente dann nicht benachteiligt werden. Und deswegen ist es eine Frage der Gerechtigkeit,
dass man diese Mütterrente hin, Aktivrente her. Ich wollte als letztes von Ihnen wissen, wenn wir erst 2027 Ergebnisse haben für eine echte Rentenreform, die dieses Land bräuchte, gibt es überhaupt eine Chance darauf, dass wir in dieser Legislatur davon noch irgendetwas umsetzen? Oder müssten Sie den Leuten sagen, wir machen das auch nicht?
Na ja gut, also wir haben uns ja vereinbart darauf, dass wir Haltelinien einziehen. Das ist im Koalitionsvertrag festgehalten. Das setzen wir auch entsprechend um. Dann haben wir weitere Maßnahmen auch vereinbart. Die Aktivrente, auch die Mütterrente, auch die Frühstartrente, die eine vierte Säule bilden soll für die junge Generation. Und was an sonstige Rentenreform notwendig ist, dafür braucht es in der Tat auch diese Kommission. Wenn die Kommission zu einem Ergebnis kommt, das politisch tragfähig ist, dann kann ich mir diese Entscheidung gut vorstellen. Mhm. Klar?
Ich habe einen Vorschlag für den Innenminister.
Wir müssen zu den Tagesthemen.
Fachkräftezuwanderung, damit könnten Sie was lösen.
Genau. Und,
auch das ist ein Thema.
Auch das ist ein Thema für eine weitere Sendung. Wir erfahren heute jedenfalls nichts darüber, ob wir wirklich echte Rentenreform erreichen werden. Helge Fuß wartet schon in Hamburg bei den Tagesthemen. Und ich weiß, ihr schließt bei dem Thema an. Ihr bleibt bei Steuererhöhung.
So ist es, Karin. Wir schauen darauf, wie eine Einigung bei den Sozialreformen aussehen könnte bei den unterschiedlichen Positionen der Parteien. Und auch Thema bei uns, ein roter Teppich in China. Dort empfängt Chinas Staats- und Parteichef Xi den russischen Machthaber Putin und eine Reihe Vertreter weiterer Staaten als Gegengewicht zum Westen. Was das bedeutet, gleich hier in den Tagesthemen.
Danke, Helge. Schauen wir uns an. Ich bedanke mich ganz flugs bei der Runde für die anregende Diskussion, bei Ihnen fürs Interesse und bei Ihnen zu Hause auch. Auf Wiedersehen.